Was sie auszeichnet, ist dieser Mut, diese Furchtlosigkeit, als hätten sie überhaupt keine Angst. Und dass sie Kunst und andere Mittel verwenden, um ihren Einsatz gegen Ungerechtigkeit zu unterstützen.
Das war die nigerianische Autorin, Feministin und Protestforscherin Nimisiri Emitomo. Weltweit gab es 2024 und 2025 große Jugendproteste in Nigeria, Nepal, Indonesien, Madagaskar oder auch auf den Philippinen. In einigen Fällen setzten die Proteste so viel Veränderungskraft frei, dass Regierungen gestürzt werden konnten. Wir sprechen in dieser Folge darüber, was diese Proteste miteinander verbindet. Inhaltlich, aber auch was die Protestformen angeht. Und wir schauen uns in dieser Folge Böll Podcast genauer an, welche Rolle Frauen in den Bewegungen gehabt haben. Ich bin Mandy Schielke und bei mir ist Franziska Walser vom Audiokollektiv. Hallo Franziska und willkommen zu diesem Podcast.
Hallo Mandy.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Franziska, kurz zur Klärung, die Jugendproteste wurden unter dem Stichwort Gen Z-Proteste zusammengefasst. Wenn wir über die Gen Z oder Generation Z sprechen, wer genau ist damit eigentlich gemeint?
Ja, es schwankt ein bisschen der Zeitraum, aber Gen Z, das sind normalerweise gemeint junge Menschen, die ungefähr zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Das heißt, die sind heute so 15 bis maximal 30 Jahre alt. Und was neben dem Alter entscheidend ist für diese Generation, ist, dass sie eben komplett mit dem Internet und auch mit Smartphones aufgewachsen sind. Das sind also wirkliche Digital Natives und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie sie denken, wie sie kommunizieren, wie sie Gemeinschaft leben und eben auch, und das wird später noch wichtig, darauf, wie sie protestieren. Noch eine Sache zu Gen Z. In Deutschland sind es ja relativ wenige Menschen, weil wir in einer alternden Gesellschaft leben. Also hier machen die 15- bis 30-Jährigen nur 13% der Bevölkerung aus. Aber in den Ländern des globalen Südens, also Afrika oder Südasien, da ist es ganz anders. Nigeria zum Beispiel ist nicht nur das bevölkerungsreichste Land des afrikanischen Kontinents, es ist auch eines der weltweit jüngsten Länder und hier sind 30% der Bevölkerung zwischen 15 und 30 Jahren alt. Und das macht natürlich so ein Bewusstsein, wir sind viele und bringt dann auch ein besonderes Selbstbewusstsein.
Ja, wir sind viele, als Klammer natürlich. Was haben die Proteste neben dem Alter der Beteiligten denn noch so gemeinsam?
Also man kann schon so ein verbindendes Muster erkennen. Damit so ein Protest wirklich an Fahrt aufnimmt, müssen eigentlich zwei Sachen zusammenkommen. Das erste ist so eine grundsätzliche Unzufriedenheit. Also ich sehe für mich keine wirtschaftliche Perspektive. Es gibt zum Beispiel hohe Jugendarbeitslosigkeit, steigende Lebenshaltungskosten, sowas. Und dann verbunden mit dem Eindruck oft auch, dass es eben fest etablierte, oft viel ältere politische Eliten gibt, die autoritär regieren und sich dann auf Kosten der Jugend bereichern. Und dann braucht es noch was Zweites, nämlich einen konkreten Auslöser. Das ist wie so ein Streichholz, kann man sich vorstellen, was auf einen ausgetrockneten Waldboden fällt. Und dann gibt es eben Flächenbrand, einen Protest. Und in Nepal war dieser Auslöser zum Beispiel das Verbot von Social-Media-Plattformen. Das hat der nepalesische Aktivist Satak Batterai in dem englischsprachigen Böll-Podcast Viral Resistance, Gen Z, Revolution, Justice Across Asia, meiner Kollegin Esther Pinheiro gesagt.
I think the Gen Z protests in Nepal took place basically because we were tired of the government.
Wir hatten die Nase voll von unserer Regierung. Seit Jahren waren dieselben Leute an der Macht, alte Leute, die nicht unsere Sprache sprechen, die den Lauf der Zeit nicht begreifen. Der eigentliche Auslöser war ein Social-Media-Verbot. Viele Menschen sind heute süchtig nach sozialen Medien. Das ist ihre Einkommensquelle, ihre Unterhaltung, ihre Kommunikation, einfach alles. Also organisierten wir an diesem Tag Proteste gegen die Korruption und gegen das Social-Media-Verbot. Es kamen mehr Menschen auf die Straße als erwartet. Und es kam zu einem schrecklichen Massaker.
In Nepal ist die Situation im September 2025 dann richtig eskaliert. Es gab Plünderungen, das Parlament und andere Gebäude wurden niedergebrannt. Die autoritäre Regierung in Nepal hat versucht, die Proteste mit Polizei und Militär einzudämmen. Da wurden innerhalb von 48 Stunden mindestens 76 Menschen getötet und über 2000 verletzt. Aber so muss es nicht unbedingt laufen. In Nigeria gab es ziemlich zeitgleich auch große Gen Z-Proteste auf den Straßen und die sind friedlich geblieben.
Was war denn in Nigeria der konkrete Auslöser?
Da gab es ein Motto oder man muss eigentlich sagen ein Hashtag, unter dem die Proteste im Oktober 2025 standen. Und der Hashtag war Justice for Ochanja, Gerechtigkeit für Ochanja. Ochanja mit vollem Namen Elizabeth Ochanja Ogbanje war ein Schulmädchen, das mit nur 13 Jahren an den Folgen von jahrelangem sexuellen Missbrauch gestorben ist. Die mutmaßlichen Täter waren ihr Onkel und dessen Sohn. Und der Fall wurde nur unvollständig aufgeklärt. Also es ist niemand so richtig zur Rechenschaft gezogen worden. Und das hat dann die Proteste ausgelöst. Interessanterweise, Ochanja ist schon 2018 gestorben. Und die Proteste haben erst 2025 so richtig Fahrt aufgenommen. 7 Jahre später, weil eben die Wut gewachsen ist darüber, dass noch nichts passiert ist. Auch nach 7 Jahren. Ochanja ist die Symbolfigur. Aber es gibt natürlich noch viel mehr solcher Fälle, sagt Nimisire Emitomo, die wir gerade schon gehört haben. Die hat für das Gen Z-Dossier der Böll-Stiftung ein Essay über die Justice for Ochanja-Bewegung geschrieben und hat dafür mit mehreren Aktivistinnen gesprochen.
There have been several cases of women, young people getting sexually violated and assaulted to the point of death.
Es gab mehrere Fälle, in denen junge Frauen angegriffen und sexuell missbraucht wurden, bis hin zum Tod, bis hin zum Femizid. In den vergangenen 2 oder 3 Jahren wurden in Nigeria Hunderte von Mädchen getötet. Es gab aufsehenerregende Fälle, in denen sogar Prominente von ihren Partnern getötet wurden. Ochanja war im Grunde genommen ein Symbol dafür, dass wir es satt hatten, dass das Justizsystem unsere Stimmen nicht hört und die Täter nicht zur Rechenschaft zieht.
Über die Jugendproteste gegen autoritäre Regime, zum Beispiel in Nepal, Bangladesch oder Nigeria, sprechen wir in dieser Folge Böll Podcast. Franziska, du hast gesagt, Justice for Ochanja war ein Hashtag. Das heißt, es wurde vor allem online mobilisiert?
Genau, weil es eben Digital Natives sind, wie wir gerade schon festgestellt haben. Und das ist ganz typisch für alle Gen Z-Proteste eigentlich. Diese Generation, die ist mit Smartphones, mit Messaging-Apps, mit Plattformen aufgewachsen. Das ist der Zugang der Welt für sie und damit auch der Zugang zur Politik. Hören wir dazu mal eine Perspektive aus Sri Lanka, die Dokumentarfilmemacherin und Forscherin Solucana Perez.
Das Internet war sehr wichtig, um mit anderen Bürgern und auch anderen Aktivisten zu kommunizieren. Es geht also um Mobilisierung, Kommunikation und den Aufbau von Solidarität, um Proteste, um Narrative und die Gestaltung, all das. Soziale Medien spielten eine große, enorme Rolle.
Der Hashtag im Fall von Sri Lanka war Go Home Gotha, eine Rücktrittsforderung an den Präsidenten Gotabaya Rajapakse, der für die ökonomische Krise des Landes verantwortlich gemacht wurde. Das war schon 2022 und deshalb gilt Sri Lanka auch so ein bisschen als der Vorreiter für die Gen Z-Proteste. Zu der Online-Mobilisierung gehören aber nicht nur Informationen oder auch so Demo-Aufrufe, sondern da gibt es auch kreative Formen, zum Beispiel Social-Media-Memes, also mit Witz wird da auch mobilisiert. Und in Nepal ging die Online-Vernetzung sogar so weit, dass die Übergangspräsidentin Sushila Kaki auf der Gaming-App Discord gewählt wurde sozusagen.
Wie ist das gemeint?
Discord war anders als die meisten sozialen Netzwerke nicht von dem Verbot betroffen und hat sich dann im September zur wichtigsten politischen Diskussionsplattform entwickelt, also abseits des Gamings. Und da waren dann auch junge Nepalesen zum Beispiel aus der Diaspora sehr aktiv. Und es gab einen Discord-Server, der hieß Youth Against Corruption von der NGO Hami Nepal, das heißt Wir sind Nepal. Und da haben dann hunderttausende UserInnen eine Wahl simuliert über Discord. Und Sushila Kaki, das war die oberste Richterin und hat sich immer gegen Korruption eingesetzt, die hat 69% der Stimmen bekommen. Jetzt war die Wahl natürlich nicht offiziell und auch nicht repräsentativ, weil eben vor allem junge Menschen mitgemacht haben. Aber die OrganisatorInnen haben dann trotzdem erfolgreich mit dem Armeechef verhandelt. Und Sushila Kaki wurde dann die erste Frau an der Spitze Nepals bis zu den offiziellen Neuwahlen, die im März dieses Jahres stattgefunden haben. Und da wurde dann Balindra Shah gewählt, der ist 35 Jahre jung und besser bekannt unter seinem Rappernamen Balin. Seine Lyrics, die waren sowas wie der Soundtrack für die Gen Z-Proteste in Nepal.
Ja, total interessant. Wie wurden bei der Justice for Ochanja-Bewegung in Nigeria denn Messenger und soziale Netzwerke genutzt?
Ja, schon ähnlich wie in anderen Bewegungen. Also es gab da Meinungsaustausch, es wurde organisiert. Eine Besonderheit hier in Nigeria war, dass das Internet auch dabei geholfen hat, über Sprachgrenzen hinweg zu mobilisieren. Das ist eine große Herausforderung, denn in Nigeria werden neben der Amtssprache, das ist Englisch, über 500 andere Sprachen gesprochen. Das hat mir Nimiziri Emetomo erzählt.
One of the things that really caught my attention, that made me really wanted to write this paper.
Was ich bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass Feministinnen eine Zusammenfassung des Falls in ihre lokalen Sprachen übersetzt haben. Eine der Feministinnen, die ich für diesen Artikel interviewt habe, erklärte den Fall auf Idoma, der Sprache, die im Bundesstaat Benue gesprochen wird, aus dem Ochanja stammt. Andere erklärten den Fall auf Pidgin und in anderen lokalen Sprachen Nigerias. So konnten auch ältere oder weniger gebildete Menschen, die kein Englisch sprechen, verstehen, wie schwerwiegend dieser Fall ist, damit sie Mitgefühl entwickeln und sich der Bewegung anschließen.
Und auch in anderen Regionen hat das Internet dabei geholfen, marginalisierte Gruppen und ihre Interessen mit einzubeziehen. Zum Beispiel die indigene Bevölkerung in Indonesien. Da haben sich durch Online-Diskussionen Schnittstellen mit jungen Menschen in der Hauptstadt Jakarta gefunden. Und das hat den Protest auf den Straßen dann erst so richtig wirkungsvoll und groß gemacht. Das sagt die indigene Aktivistin Micheline Salata, die meine Kollegin Esther Pinheiro für den Podcast Viral Resistance interviewt hat.
Because we are not legally recognized.
Wir sind rechtlich nicht anerkannt. Deshalb werden wir meistens auch nicht gefragt, wenn es in unseren indigenen Gemeinschaften zu Abholzung oder der Vergabe von Bergbaukonzessionen kommt. Hier gibt es eine Verbindung zu dem, was bei der Jugend in der Stadt passiert.
Das Gefühl, übergangen zu werden, Protest gegen Willkürherrschaft und Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel auch bei geschlechtsspezifischer Gewalt, das verbindet dann junge Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen.
Es gibt neben den flachen Hierarchien und der Vernetzung durchs Internet noch eine weitere Gemeinsamkeit der Gen Z-Proteste. Wir haben im Zitat ganz am Anfang schon gehört, dass auch die kreativen, künstlerischen Protestformen eine wichtige Rolle gespielt haben. Hast du dafür Beispiele, Franziska?
Ja, wir haben ja schon gehört, in Nepal ist jetzt ein Rapper Regierungschef, ist ja auch schon ungewöhnlich. Und der hat seine politischen Botschaften und Forderungen in den Liedern eben mit Poesie, mit persönlicher Emotion verbunden. Und das ist ja oft wirkungsvoller als sachliche Argumente. Und diese Strategie, die wird in Gen Z-Protesten viel genutzt, auch weil es heute natürlich mit einem Smartphone super einfach ist, so einen Videoclip oder einen Song irgendwie aufzunehmen. Und die Kreativität ist dann auch von online zu offline, also in die Realität, in die Straßen übergeschwappt. In dem Gen Z-Dossier von der Böll-Stiftung gibt es einen Text mit Beispielen aus Bangladesch. From Screens to Streets heißt der. In Bangladesch haben regierungskritische Graffitis und Cartoons und Poster im Straßenbild eine ganz wichtige Rolle gespielt. Zum Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben ein Wandbild von einer Studentin, die stellt sich mutig vor einen Polizeitransporter, auf dem Protestierende festgehalten werden. Es gibt auch Performances, Theaterstücke, Konzerte, also wirklich eine ganz große Bandbreite von Ausdrucksformen. Und diese Formen, die haben Menschen anders erreicht, sagt Nimiziri Emetomo, die Justice for Ochanja-Proteste in Nigeria erforscht hat. Da gab es zum Beispiel einen Spielfilm zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen mit dem Titel Dry von der Regisseurin Stephanie Linus. Der ist regelrecht viral gegangen.
Ich glaube, es war wichtig, Informationen über diesen Fall auf kreative Weise zu verbreiten, damit die Leute sich in Ochanjas Lage versetzen können. Das hat uns geholfen, die Menschen zu berühren, sie tief im Innersten zu erreichen und ihnen zu sagen, schaut hin, das könntet ihr sein, das könnte jeder sein. Sie ist doch nur ein Kind.
Und ich habe noch ein anderes Beispiel aus Nigeria dabei, Spoken Word Poetry von Love is Liberty. In dem Titel In Another Story entwirft sie eine Art Gegenutopie von einem Land, in dem die Regierung zum Wohlstand aller beiträgt und Träume und Ideen wachsen können.
In another story, the grass was no greener on the other side, 'cause motherland was loaning me soil enough. Because government policies were manure enough. And so we planted our dreams and ideas right here, certain it will sprout here in another story, Our reality was no nightmares. And I did mother write poems. And you did mother write songs. Because we knew that the change we're looking for is in the next line of action. Not a hashtag, not just a placard. In the next line of action.
Ein Ausschnitt aus In Another Story von Love is Liberty. Wir verlinken das ganze Video dann auch in den Shownotes.
Ja, das waren jetzt zwei Beispiele von Frauen. Kann man sagen, dass Frauen insgesamt eine prägende Rolle bei den Gen Z-Protesten hatten oder immer noch haben?
Wir haben ja über Sushila Kaki gesprochen in Nepal, die Interimspräsidentin. Die war eine wichtige Identifikationsfigur in der Protestbewegung, obwohl sie schon über 70 ist. Also die ist überhaupt kein bisschen Gen Z. Aber sie galt als integer, sie hat sich als Richterin gegen Korruption eingesetzt. Das wäre jetzt ein sehr herausragendes Beispiel für eine Frau. In Bangladesch, wo ja Graffitis im öffentlichen Raum eine wichtige Rolle gespielt haben, da war auffällig, dass Frauen sowohl im Bild, also die wurden dargestellt, waren da zu sehen, wie dieses Schulmädchen. Aber Frauen haben auch selber gemalt und haben gesprayt und das war bei früheren Protestbewegungen eher Männersache. Und auch in Nigeria spielen Frauen eine wichtige Rolle als Trägerinnen der Bewegung, als inhaltliche Impulsgeberinnen und auch als Symbolfiguren, wie eben die getötete Ochanja. Ein möglicher Grund dafür, dass die Frauen da so präsent sind, könnte sein, dass die Gen Z-Bewegungen im Netz dezentral und damit nicht hierarchisch organisiert werden. Und damit schaltet man die institutionelle Diskriminierung, die es eben oft gibt im Patriarchat, aus. Da sind ja Frauen weltweit davon betroffen, gerade in Parteien und in Organisationen. Und diese nicht hierarchische Art, sich zu organisieren, die knüpft an Strategien an, die unter intersektionalen FeministInnen schon lange praktiziert werden. Auch deswegen sind Frauen und die Gen Z-Proteste so ein gutes Match.
It's a feminist principle, collective organizing.
Flache Führungsstrukturen sind eine typische feministische Organisationsform, zum Beispiel beim Alter. Wir sind der Ansicht, dass Menschen unterschiedlichen Alters über unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, die sie in die Organisation einbringen können. Es ist sehr wichtig, alle mitzunehmen.
Nimiziri Emetumo, die ist selber 29 Jahre alt, also die ist so ein bisschen an der Grenze zur älteren Generation Y. Und das ist auch spannend. Durch die dezentrale Organisation sind die Bewegungen viel schwerer zu überwachen, viel schwerer anzugreifen, zum Beispiel von den Geheimdiensten, weil es eben nicht den einen Anführer oder die Anführerin gibt, die man mal eben so ausschalten kann. Und das macht den Protest widerstandsfähiger.
Resilienz, sagst du, Franziska, ist ein wichtiger Faktor bei allen Protestbewegungen, auch mit Blick auf die OrganisatorInnen. Ja, wie stellt man denn nun sicher, dass Menschen, die über einen langen Zeitraum Zeit und Energie aufbringen, dabei ja nicht ausbrennen und trotzdem immer weitermachen? Darüber hast du mit Nimiziri Emetumo ja auch gesprochen, oder?
Genau, hören wir mal einen Ton von ihr dazu.
Ich könnte den ganzen Tag über Burnout reden, denn ich war früher Ersthelferin bei Fällen sexueller Gewalt. Und es gibt so etwas wie ein sekundäres Trauma. Deshalb haben wir in der Bewegung auch ältere Mentorinnen, die uns erzählen, was sie durchgemacht haben. So kann man sich darauf einstellen. Das beugt Burnout vor, sorgt für Nachhaltigkeit und vermittelt einem zudem das Fachwissen und die Fähigkeiten, um die Schwierigkeiten zu meistern. Dann, die auch die ältere Generation durchgemacht hat. Und für die ältere Generation sind die jungen Leute, die sich sehr gut mit digitalen Medien auskennen, im Grunde genommen in der Lage, das institutionelle Gedächtnis mit ihren eigenen digitalen Fähigkeiten zu unterstützen.
So, das war jetzt die Perspektive der Organisation. Wie ist es denn bei den Inhalten? In Nigeria bei Justice for Ochanja ging es ja vor allem um Femizid. In anderen Ländern hast du erzählt eher um die wirtschaftliche Situation und ja Perspektivlosigkeit der Jugend. Wurde die Diskriminierung von Frauen da explizit mit benannt?
Nicht immer und nicht unbedingt. Also es geht ja bei den Protesten im Kern um soziale Ungleichheit und Frauen haben durch ihr Engagement dann oft Themen wie reproduktive Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und Teilhabe eingebracht. Auch deshalb, weil sie ein besonderes sensibles Gespür für Ungleichheiten und die Konsequenzen haben.
Es
sind immer Frauen, die sich da draußen engagieren. Das liegt daran, dass Frauen wissen, wenn es hart auf hart kommt, sind sie immer am stärksten betroffen. Ein Beispiel: Wenn es einen Krieg gibt, gelten Frauen als Kriegsbeute. Wenn es wirklich schlimm wird, kann es uns sexuell auf sehr gewalttätige Weise furchtbar treffen. Frauen haben niemanden, der für sie spricht, außer sich selbst und ganz wenige männliche Verbündete. Deshalb sind es immer Frauen, die sich engagieren.
Gleichzeitig sind weiblich gelesene Personen in Zeiten von Chaos und Umbruch, und es sind ja Proteste natürlich auch, besonders vulnerabel. Also in Nepal gab es zum Beispiel Gerüchte, die viele Frauen beunruhigt haben und die sie vielleicht auch davon abgehalten haben, ihre kritische Meinung zu äußern und auf die Straße zu gehen. Das hat mir die Studentin und Jugendrechteaktivistin Sanskriti Pandey erzählt.
Es gab Ausbrüche aus den Gefängnissen. Die Leute hatten Angst, weil sie keine Ahnung hatten, wer da ausgebrochen war, ob vielleicht Vergewaltiger entkommen sind oder Gewalttäter. Und es gab Desinformation, zum Beispiel, dass Leute aus dem Gefängnis kommen und Mädchen vergewaltigen. Ich selbst war vielen schockierenden Videos ausgesetzt und habe erst später herausgefunden, dass es sich um altes Videomaterial handelt. Es herrschte also große Angst unter den Frauen, weil ihnen gezielt Angst vor Vergewaltigung, Tod und allem Möglichen gemacht wurde.
Da könnte man sagen, das ist natürlich auch ein Nachteil daran, dass sich die Gen Z so sehr übers Internet vernetzt und kommuniziert. Es können da eben auch schnell falsche Informationen verbreitet werden, die dann gar nicht so leicht zu erkennen sind.
Das kann ich mir gut vorstellen. Über die Gen Z-Proteste wurde viel berichtet, auch in deutschen Medien. War das Engagement der Frauen da auch ein Thema?
Das ist ein wichtiges Thema, was du da ansprichst, die Repräsentation. Also letztendlich, wer kann sich das am Ende als Erfolg anrechnen, wenn Protest erfolgreich ist und wenn es vielleicht eine neue Regierung gibt oder sogar einen Regierungswechsel? Sanskriti Pandey hat beobachtet, dass in Nepal Frauen sehr engagiert waren in der Organisation, aber nicht zwingend in Anführerpositionen. Also die Menschen, die dann zum Beispiel in Medien interviewt werden, waren dann vielleicht eher Männer.
Obviously there's going to be a lot more men.
Natürlich werden vor allem in Führungspositionen noch viel mehr Männer wahrgenommen. Aber es gibt auch Frauen, die den Protest angeführt haben. Diese Bewegung hat auch dazu beigetragen, dass es die erste Premierministerin Nepals überhaupt gab. Aber ich habe das Gefühl, dass man in der Politik als Frau generell viel tun muss, um wahrgenommen zu werden. Man muss prominent sein, um wahrgenommen zu werden. Ich habe das Gefühl, dass Nepal sich aktuell mehr in Richtung Inklusion bewegt. Es gibt mehr Ministerinnen, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie auch unsere Interessen vertreten.
Ja, ich höre da ziemlich viel Zuversicht, aber gleichzeitig auch so ein Appell, wachsam zu bleiben, sich eben nicht zu früh zu freuen, auch wenn der Regierungswechsel tatsächlich geglückt ist.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also die Frauen, mit denen ich geredet habe, die sind sich auch sehr bewusst, dass es weltweit aktuell eher ein Rollback gibt in Sachen Frauenrechte, also dass einmal erkämpfte Rechte wieder rückgängig gemacht werden. Ein gutes Beispiel für diese Spaltung wäre Bangladesch. Hier wurden die Proteste ganz maßgeblich von Studentinnen getragen und die waren auch erfolgreich. Sheikh Hasina, das ist übrigens die am längsten regierende Premierministerin der Welt, die wurde am 5. August 2024 abgesetzt. Dann gab es einen politischen institutionellen Arm der Proteste, die National Citizen Party. Und deren Führung ging aber bei den Neuwahlen eine Koalition mit der größten islamistischen Partei in Bangladesch ein. Das hat dann dazu geführt, dass sich viele feministisch orientierte Protestierende nicht mehr repräsentiert gefühlt haben von dieser Partei und die hatten dann auch keine Chance, in politische Ämter zu kommen. Mit Nimiziri Emitumo habe ich auch über die Frage von weiblicher Repräsentanz gesprochen. Sie hat für ihren Text für das Gen Z-Dossier verschiedene Aktivistinnen aus der Justice for Ochania-Bewegung interviewt und hat daraus Empfehlungen abgeleitet, also auch für andere Jugendproteste in anderen Ländern. Eine der Aktivistinnen war Ololade Ajay, die in Nigeria eine Plattform zur Dokumentation und Unterstützung bei geschlechtsspezifischer Gewalt betreibt.
Ololade hat in unserem Interview gesagt, dass sie zwar männliche Verbündete einbeziehen, aber sehr darauf achten, dass die Männer nicht zum Gesicht der Bewegung werden. Ich denke, die Frauen, die die Proteste anführen, haben die Deutungshoheit fest im Griff. Sie werden nicht zulassen, dass irgendjemand sie ins Abseits drängt. Und genau deshalb habe ich diesen Artikel geschrieben, um sicherzustellen, dass die Frauen, die die Führung übernehmen, als die Anführerinnen der Bewegung anerkannt werden.
The leaders of the movement.
Ja, das sagt Nimisire Emitomo. Und das Gen Z-Dossier, das hier in diesem Podcast nun schon häufiger erwähnt wurde, das verlinken wir euch selbstverständlich in den Shownotes. Danke dir, Franziska, für diesen Deep Dive in die Jugendproteste.
Sehr gerne.
Und zum Schluss hast du uns noch ein Stück mitgebracht, Spoken Word Poetry aus Nigeria, das Ende von In Another Story, performt von Loveth Liberty.
Because after all, it's our story, right? It's the Nigerian story, right? And we get to write it. And we get to write it. We get to write every wrong in it. In another story, we did not die.
Und hier noch ein Hinweis auf unsere nächste Folge, Böll Podcast, Thema dann, organisierte Kriminalität in Lateinamerika. Und diese Folge erscheint am 21. Mai. Noch mehr Folgen von Böll Podcast findet ihr auf böll.de. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns an podcast@böll.de. Ich bin Mandy Schielke vom Audiokollektiv. Vielen Dank fürs Zuhören.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.